Liebe Gemeinde, was feiern wir am 31. Oktober? Diese Frage stelle ich gerne im Religionsunterricht. Was kommt hundertprozentig als Antwort? Halloween. Ja, irgendwie ist das Reformationsfest in Vergessenheit geraten. Manche Schüler, die doch eine Ahnung davon haben, die sagen dann vielleicht, weil da Martin Luther seine 95 Prothesen an die Kirchentür in Wittenberg genagelt hat. Ja, aber es waren nicht Prothesen, sondern Thesen. 95 Sätze waren es, in lateinischer Sprache abgefasst, in denen er üble Zustände und falsche Lehren der Kirche seiner Zeit anprangerte. Über sie wollte Martin Luther mit den Professoren seiner Universität diskutieren. Dass ein Thesenanschlag die Reformation auslösen würde, hatte Luther nicht beabsichtigt. Reformation. Was ist das nun wieder? Werden manche fragen. Immer diese Fremdwörter. Heute wird auch Reformation falsch verstanden. Heute sagt man Reformation oder Reformen, das ist etwas, was mit Erneuerung zu tun hat. Altes wird abgelegt und Neues wird geschaffen. Aber das ist nicht richtig. Das Wort Reformation beginnt mit der Vorsilbe re und die heißt lateinisch zurück. Also heißt Reformation zurück in die frühere Form. So könnte man Reformation übersetzen, zurück in die frühere Form. Das klingt natürlich für junge Ohren ziemlich altmodisch, ist es aber nicht. Ein Beispiel aus dem Sport kann es uns verdeutlichen. Da läuft eine Mannschaft Wochen oder gar monatelang ihrer alten Form nach. Es hagelt eine Niederlage nach der anderen. Wir kennen das von unserer deutschen Fußballnationalmannschaft, die viele Monate hinter ihrer Form hinterhergehangelt ist. Vereinsvorstand und Trainer sind verzweifelt. Wenn die Spieler nur wieder an ihre früheren Leistungen anknüpfen könnten. Wo liegt der Vergleich zu uns, unserer Gemeinde und unserer Kirche? Wenn wir Christen doch wieder von Gott in Form gebracht werden könnten, er uns das Format geben könnte, das wir nach seinem Willen haben sollten. Hören wir, was Jesus uns dazu am heutigen Reformationsfest sagt. Der Predigttext steht bei Matthäus im 10. Kapitel. Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht, und was euch gesagt wird in das Ohr, das predigt auf den Dächern, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Soweit der Predigttext. Liebe Gemeinde, wie ermutigend, dass Jesus uns hier als erstes sagt, mein Wort wird sich durchsetzen. Sicher nicht immer gleich und nicht überall. Das braucht manchmal einfach Zeit. Doch es ist nicht aufzuhalten, weder von Spöttern noch von Juden und christenmordenden Moslems. Aber, liebe Gemeinde, ihr müsst es weitersagen. An die Menschen eurer Umgebung, an eure Ehegefährten und Kinder, an eure Freunde und Verwandte, an eure Arbeitskollegen und Klassenkameraden. Es hat mal jemand gereimt, Menschen müssen Menschen sagen, dass Gott alle liebt, dass es einen Weg aus Schuld und Elend gibt. Liebe Gemeinde, ihr werdet schuldig, wenn ihr anderen diese lebenswichtige Tatsache verschweigt. So die Meinung der Bibel. Die frohe Botschaft des Evangeliums muss also weitergesagt werden. Dann wird sie auch gehört werden. Oft genug in der Not. Dazu eine Beispielgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Als Stalingrad von den Russen eingeschlossen war, kam mit den letzten Funksprüchen die Bitte der eingekesselten 6. Deutschen Armee, schickt uns Bibeln. Worauf tatsächlich ein Flugzeug startete, das Bibeln abwarf. Denn landen konnte es nicht mehr. Was vom Himmel herabgefallen war, wurde dann von den Soldaten im wahrsten Sinne des Wortes aufgelesen. Gottes Wort nämlich. Zu Hause hatten sie es vielleicht verstauben lassen, aber jetzt, in ihrer Verzweiflung, ihrer Not, hungerten sie danach. Liebe Gemeinde, muss man denn wirklich erst eine Not bekommen, bis wir wieder Hunger nach dem Brot des Lebens, nach Jesus und seinem Wort bekommen? Ich wünsche niemandem diese Not, aber manchmal ist sie heilsam, weil sie uns von unserer Gleichgültigkeit und Selbstsicherheit kurieren kann, uns innerlich heilt, damit Gott wieder mit uns reden kann, und zwar so intensiv, dass wir dann gar nicht anders können, als auch anderen von ihm und seiner Hilfe, seinem Trost, seiner Kraft, seinem Vergeben und seiner Liebe zu erzählen. Warum tun wir das nur so selten? Haben wir mehr Angst vor dem, was dann die Leute von uns denken, als davor, was Gott dazu sagt? Liebe Gemeinde, was Jesus uns in diesem Zusammenhang hier als Zweites sagt, ist schockierend. Wir sollen keine Menschenfurcht haben, unseren Mund für Gott aufzutun, selbst dann nicht, wenn uns dies das Leben kosten sollte. Es gibt also Schlimmeres als den Tod. Es gibt einen, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle, wie es der Predigttext sagt. In der Hölle, werden jetzt manche denken, in welcher Zeit leben wir denn? Die Hölle gibt's doch gar nicht. Denken wir. Jesus ist hier anderer Meinung. Und er muss es doch wissen, besser wissen als wir. Weshalb er uns auch warnt. Er will uns damit nicht die Hölle heiß machen, sondern nur seine Liebe deutlich machen. Sie setzt alles daran, damit wir einmal nicht in der Hölle landen. Denn die Hölle ist keine Erfindung von Horrorvideos, sondern eine Wirklichkeit. Manchmal ist sie schon auf Erden los, die Hölle. Wir wissen es aus eigener Erfahrung oder aus den Medien, dass heutzutage an vielen Stellen dieser Welt einfach die Hölle los ist. Die Hölle hat viele schreckliche Gesichter, zum Beispiel die Hamas. Doch viel schlimmer, was nach der Bibel einmal die Hölle ist, für immer von Gott getrennt zu sein und damit in einer Welt ohne Liebe leben zu müssen. Ständig an ungestillter Sehnsucht zu sterben, nämlich den Himmel vor Augen zu haben, aber nicht in ihn hinein zu dürfen. Siehe das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus im Lukasevangelium im 16. Kapitel. Das wird die Hölle sein. Nur sehen, wie es im Himmel ist, aber nicht rein dürfen. Ich weiß, liebe Gemeinde, dass ich damit Anstoß errege, wenn ich das sage. Aber darf man etwas anderes sagen, wenn Jesus uns hier sagt, man kann vor Gott auch verloren gehen? Die Hölle ist nicht zu belächeln, sondern zu fürchten, sagt Jesus. Warum? Weil wer die Hölle nicht fürchtet, auch den Himmel nicht ernst nimmt. Gott nicht ernst nimmt, der ein Meer von Liebe ist und daher alles getan hat, um uns Menschen zu retten vor der Hölle. In Jesus hat die Liebe Gottes Gestalt angenommen, nur aus dem einen Grund zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. So formuliert es die Bibel. Das ist die Rettung. Er, Jesus, ist der Retter. Ich brauche nur in die Hand einzuschlagen, die er mir hinhält. Es ist eine durchbohrte Hand, an einem Kreuz von einem Nagel durchbohrt. Darauf kann ich ihn heute noch sozusagen festnageln, dass mich dann nichts, kein Versagen, keine Schuld, keine Sünde meinerseits aus seiner Hand reißen oder von seiner Liebe trennen kann. Was mich dazu treibt, ist nicht die Angst vor der Hölle, sondern seine Liebe selber. Sie ist so anziehend, dass sie wie ein Magnet auf mich wirkt, mich immer mehr aus allen Höllen herauszieht, herausreißt und immer näher zu Jesus hinzieht. Was ich immer wieder erleben darf, und Sie auch, liebe Gemeinde, wir dürfen uns mit all unseren Ängsten, Sorgen, Traurigkeiten immer neu in seine liebenden Hände bergen. Wenn Gott sich schon, wie Jesus hier sagt, der Spatzen annimmt, um wie viel mehr wird er sich dann um seine Kinder kümmern? Wir dürfen glauben, in seiner liebenden Fürsorge eingebettet zu sein, die sich haargenau um alles kümmern will. Liebe Gemeinden, Christen aller Zeiten haben das erlebt. Auch Luther, obwohl für vogelfrei erklärt, das heißt, jedermann hätte ihn straffrei töten können, also obwohl für vogelfrei erklärt, durfte ihm kein Haar gekrümmt werden. Und weil er sich von Gott geführt und in seiner Liebe geborgen wusste, hat er auch den Mut gehabt, gegen Papst und Kaiser aufzustehen und ohne jede Menschenfurcht für das Evangelium einzutreten. Wie auch der englische Reformator Latimer. In einem seiner Gottesdienste war einmal König Heinrich anwesend. Latimer wusste, dass er etwas sagen musste, was dem König ganz und gar missfallen würde. Da führte er auf der Kanzel laut folgendes Selbstgespräch. Latimer, sei vorsichtig, überlege, was du sagst. König Heinrich ist da. Dann machte er eine Pause und fuhr fort. Latimer, sei vorsichtig, überlege, was du sagst. Der König aller Könige ist anwesend. Liebe Gemeinde, denken doch auch wir daran, wann immer wir vom Reich Gottes reden oder eben schweigen, der König aller Könige, Jesus Christus, ist da. Das kann uns im Bekennen stärken und vor dem Verleugnen bewahren. Denn das ist noch das Dritte, was Jesus uns hier sagt. Wer im Glauben Flagge zeigt, sich in Worten und Taten zu ihm als Heiland und Erlöser bekennt, für den tritt er bei seinem himmlischen Vater ein. Der braucht keine Hölle zu fürchten, der kann sich auf den Himmel freuen, unbedingt. Dessen Christsein bekommt auch immer mehr Profil und Format. Aber nicht durch eigene Anstrengung, nein, sondern weil Jesus ihn immer mehr in die gottgewollte Form zurückbringt. Die Reformation hat einst damit angefangen, dass ein kleiner frommer Mönch dafür Angst bekam, ewig von Gott verstoßen zu werden. Doch mitten in seiner großen Angst bekam er den Blick geschenkt auf den Heiland und Retter der Welt. Damit beginnt auch unsere ganz persönliche Reformation mit dem Blick auf Jesus, auf ihn allein. Solus Christus, haben die Reformatoren gesagt auf Lateinisch. Solus Christus, das heißt allein Christus. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.